hingehört und nachgefragt. Informationen und Kritik zur Fortpflanzungs- und Gentechnologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hingehört und Nachgefragt, dem Podcast des Genethischen Netzwerks. Nicht alles, was im Bereich der Reproduktionstechnologien möglich ist, ist in Deutschland auch erlaubt. Aber derzeit prüft eine von der Bundesregierung eingesetzte ExpertInnenkommission, ob und wie Leihschwangerschaft und Eizelltransfer in Deutschland legalisiert werden könnten. Ihr Abschlussbericht wird Ende März 2024 erwartet. In unserem Nachbarland Österreich ist die sogenannte Eizellspende schon seit 2015 Realität. Wie das Fortpflanzungsmedizingesetz dort den Eizelltransfer regelt und welche Unterschiede es zwischen Papier und Praxis gibt, darum geht es in dieser Folge. Jonte Lindemann ist Referentin für den Themenbereich Mensch und Medizin beim Genethischen Netzwerk und spricht heute mit Nicole Petrowitz. Nicole Petrowitz ist Ärztin und leitet ein Kinderwunschzentrum in Wien. Eizelltransfers führt sie dort nur in Ausnahmefällen durch und wirft mit uns einen kritischen Blick auf die österreichische Praxis.
Hallo Frau Petrowitz, ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute mit uns über dieses hochaktuelle Thema der sogenannten Eizellspende zu sprechen. Ich will Sie gar nicht länger vorstellen, weil das können Sie selber am besten.
Ja, hallo. Also mein Name ist Nicole Petrowitz. Ich bin seit 2 Jahren nun ärztliche Leiterin des Kinderwunschzentrums einer Privatklinik in Wien. Das ist die Privatklinik Goldenes Kreuz. Und die leite ich eben, wie gesagt, jetzt ziemlich genau 2 Jahre. Davor habe ich bereits stellvertretende ärztliche Leiterin in anderen Kinderwunschzentren gemacht und die Ausbildung zur Gynäkologie und Geburtshilfe absolviert. Und während dieser Zeit habe ich mich bereits in den Bereich Reproduktionsmedizin begeben. Das heißt, ich bin knapp 20 Jahre jetzt in der Reproduktionsmedizin tätig und habe hier auch eben in diesen letzten 20 Jahren die ganzen Entwicklungen, neuen Techniken und so weiter gut beobachten können und mitbekommen und arbeite natürlich tagtäglich damit, was mir zwar große Freude bereitet, aber auch manchmal schwierig ist.
Wer kommt denn eigentlich zu Ihnen ins Kinderwunschzentrum und mit welchen Hoffnungen und Wünschen kommen die Leute?
Nun ja, also ins Kinderwunschzentrum kommen jene Paare, die es natürlich schon länger versuchen, schwanger zu werden und erfolglos bleiben. Das ist total unterschiedlich. Manche kommen wirklich nach 10 Jahren. Manche kommen aber auch schon, nachdem sie 6 Monate probiert haben. Das ist wirklich unterschiedlich und es sind alle Altersgruppen dabei, von 18-Jährigen bis 50-Jährigen, also alles bunt gemischt, aber immer mit dem Wunsch, eben ein eigenes, ein Kind zu bekommen, weil der Wunsch eben da ist, sich genetisch fortzupflanzen und die eigenen Gene weiterzugeben. Und damit ist natürlich ganz viel Hoffnung, Enttäuschung und eben diese Wünsche verbunden.
In Deutschland verbietet momentan noch das Embryonenschutzgesetz die sogenannte Eizellspende. Eine Kommission diskutiert über eine mögliche Legalisierung. In Österreich wurde das Fortpflanzungsmedizingesetz bereits 2015 geändert. Wie haben Sie damals die Debatte darum erlebt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss ja schmunzeln. Ich beobachte das jetzt in Deutschland doch schon auch eine längere Zeit und war voriges Jahr ja auch zu einem Vortrag in Deutschland eingeladen. Und ich finde es großartig, dass hier breit diskutiert wird in der Gesellschaft, in den verschiedenen Arbeitsgruppen. In Österreich gab es keine großartige Debatte dazu, vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Das war eigentlich alles so im Stillen und irgendwann wurde beschlossen, das Gesetz wird nun freigegeben und es kommt zur Legalisierung der Eizellspende. Aber eine große Debatte, so wie ich es jetzt in Deutschland beobachte, gab es bei uns leider nicht. Also um alle für, wider und alle Gruppen mit einzubeziehen, das habe ich hier nicht so wahrgenommen und erlebt. Also gab es einfach nicht wirklich.
Also eine breitere öffentliche Diskussion hat es nicht gegeben, aber Sie waren ja sozusagen in der Praxis, in der Reproduktionsmedizin. Wie sah denn da der Start nach dem neuen Gesetz aus, also als die sogenannte Eizellspende dann legal wurde?
Ja, am Anfang gab es ehrlich gesagt selbst bei uns Reproduktionsmedizinern noch etwas Verwirrung, wie wir das alles umsetzen, wie wir das jetzt angehen. Bei mir war es persönlich so, dass ich da gerade aus dem öffentlichen Krankenhaus in eine private Kinderwunschklinik gewechselt habe, was natürlich ein großer Unterschied ist, zumindest in Österreich. Und in öffentlichen Häusern in Österreich wird gar keine Eizellspende angeboten. Das heißt, ich habe damals gewechselt in ein privates Institut, wo der Leiter des Instituts sofort auf diesen Zug aufgesprungen ist und versucht hat, hier ganz viele Spenderinnen irgendwie zu lukrieren, zu bekommen, um das möglich zu machen, diese Eizellspende. Es war am Anfang natürlich schwierig. Ja, wie kommen wir zu den Spenderinnen? Weil wir ja keine Werbung dafür machen durften. Es hat sich ja auch noch gar nicht durchgesprochen, dass diese Spende nun möglich ist. Also wie gesagt, eine Debatte gab es davor nicht. Das heißt, in den Medien hat man nichts mitbekommen. Die Paare wussten nichts davon. Die niedergelassenen Gynäkologen wussten es zum Großteil nicht. Also es war eigentlich schwierig. Es war dann eigentlich so, dass, und das muss ich auch ehrlich gestehen, ist bis zum heutigen Tag in Österreich noch so, dass sehr viele Spenderinnen aus dem Ausland kommen. Und vor allem in jenen Ländern, wo die Eizellspende schon lange erlaubt war und gemacht wurde, hat man dann versucht, Frauen, junge Frauen dazu zu bewegen, das auch in Österreich zu tun, mit natürlich dem netten Angebot, einmal ein Wochenende in Wien verbringen zu können zum Beispiel. Also es war am Anfang wirklich der Großteil der Spenderinnen aus dem Ausland, also die östlichen Nachbarländer Österreichs. Und so hat sich das mal schön langsam entwickelt. Natürlich war auch immer schon die Möglichkeit gegeben, jemand aus dem Bekanntenkreis oder aus der Familie, die jüngere Schwester vielleicht, dass die vielleicht spenden würde, mitzubringen. Aber wie gesagt, das hat sich ja alles erst sehr, sehr, sehr langsam in Österreich dann überhaupt verbreitet, dass es möglich ist, dass die Paare Bescheid wissen. Also die wurden dann oft in den Reproduktionskliniken erst aufmerksam gemacht, wenn zum Beispiel die Frau keine Eizellen mehr hatte, dass es jetzt auch die Möglichkeit gibt, Eizellen einer anderen Frau in Anspruch zu nehmen. Also das habe ich als sehr schleichenden, langsamen Prozess bei uns erlebt damals.
Jetzt sind ja einige Aspekte der Gesetzgebung schon angeklungen. Österreich hat, zumindest im internationalen Vergleich, einen eher engen gesetzlichen Rahmen gesteckt, was den Eizelltransfer angeht. Aber ich kann mir vorstellen, dass unsere HörerInnen das nicht alles im Detail kennen. Deswegen, vielleicht können Sie einfach mal ganz kurz umreißen, was das Fortpflanzungsmedizingesetz in Österreich zum Thema Eizelltransfer beinhaltet.
Ja, genau. Wie Sie richtig bemerkt haben vorhin, ist das Fortpflanzungsmedizingesetz dann 2015 überarbeitet worden und seither ist die Eizellspende bei uns in Österreich erlaubt mit einigen Auflagen. Also die Spenderin muss das 18. Lebensjahr vollendet haben, darf aber nicht älter als 30 sein. Die Empfängerin, das ist in Österreich strenger als in vielen anderen Ländern geregelt, darf nicht älter als 45 sein, wenn sie diese Eizellspende empfängt. Da haben wir Nachbarländer, bei denen es weitaus länger geht. Dazu komme ich dann später noch, denke ich. Was haben wir dann noch im Gesetz? Ja, es darf eine Spenderin nur an einem Institut ihre Eizellen spenden. Das sind ein paar so gefinkelte Dinge in unserem Gesetz, die leider gar nicht überprüfbar sind. Also es steht, dass die Spenderin nur an einem Institut spenden darf. Jedoch gibt es in Österreich leider noch immer kein zentrales Spendenregister, weder für Samenzellenspende noch für Eizellspende. Also ist das schon gar nicht mal überprüfbar. Natürlich muss die Spenderin das unterschreiben, ausfüllen und unterschreiben, dass sie in keinem anderen Institut spendet. Überprüfbar ist es aber nicht. Ja, was haben wir dann noch? Ja, sie darf nicht mehr als für 3 Familien, für 3 Paare spenden. Ist genauso wenig überprüfbar, wenn wir schon nicht überprüfen können, ob sie in einem anderen Institut vielleicht noch spendet. Es müssen dann verschiedene Infektionswerte überprüft werden. Also das macht dann die Klinik, die die Eizellspende durchführt. Also Infektionswerte, ein paar genetische Untersuchungen, ja. Aber vom Gesetz her eben, wie gesagt, sehr schwammig auch. Dann ist es auch nicht erlaubt, Werbung dafür zu machen. Das steht auch noch im Gesetz. Und es darf dafür nicht bezahlt werden. Das heißt, eine Aufwandsentschädigung nur insofern ist erlaubt, dass halt wirklich mit Rechnungen belegt werden kann. Also das Zugticket, die Hotelkosten, falls die Spenderin über Nacht bleiben muss in der Stadt, wo sie spendet. Also diese Dinge, die mit einem Beleg gebracht werden kann, die dürfen bezahlt werden. Hier gibt es allerdings auch keine Überprüfung. Also ganz so wird es dann auch nicht gehandhabt.
Es gibt in Österreich also keine pauschale Aufwandsentschädigung für die Eizellabgabe, wie zum Beispiel in Ländern wie Spanien. Und in Österreich darf keine Werbung dafür gemacht werden, Eizellen abzugeben. Da frage ich mich natürlich ein bisschen, wie gewinnen denn Kliniken überhaupt Menschen dafür, ihre Eizellen herzugeben? Wird dann im Ausland geworben, wo das legal ist? Wie kommen die Kliniken sozusagen an ihre sogenannten SpenderInnen?
Ja, also das mit dem Anwerben ist so eine Sache, wie Sie es richtig gesagt haben. Es ist verboten, in Österreich Werbung zu machen. Im Ausland allerdings, in unseren östlichen Nachbarländern, kann man sehr wohl schauen. Also sehr gängig bei uns im Osten Österreichs ist zum Beispiel, man hat eine Mitarbeiterin, die Ungarisch spricht und die dann in ihrer Heimat in Ungarn dafür Werbung macht und hier Leute anwirbt, junge Frauen, die dann auch die Übersetzung übernimmt und beim Aufklärungsgespräch vielleicht dabei ist. Dann kann man natürlich leicht hier irgendwie doch zu den Leuten kommen, was natürlich ein Hintertürchen ist. Ja? Wie Sie es richtig sagen, Österreicherinnen finden sich eher sehr, sehr wenige. Was ich erlebt habe, sind vielleicht aus den Bundesländern Damen, junge Damen, die vielleicht ein Wochenende in Wien verbringen wollen und wissen, sie bekommen dann die Fahrt, den Aufenthalt in der Stadt bezahlt, spenden dann nebenbei vielleicht ihre Eizellen und vielleicht gibt es auch noch ein bisschen ein Taschengeld, weil man das Ganze in einer Studie verpackt und es dadurch dann von Pharmafirmen vielleicht auch ein Sponsoring gibt, weil ein neues Medikament getestet wird. Das alles ist möglich. Und nicht klar dezidiert verboten im Gesetz. Also insofern finden sich hier Lücken. Und wie gesagt, der Großteil unserer Spenderinnen kommt definitiv, also hier im Osten Österreichs, wo ich es weiß, aus den benachbarten Staaten. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also hier findet man dann doch immer wieder willige junge Studentinnen, die sich freuen über ein kurzes Wochenende oder kurze Zeit hier in Wien verbringen zu dürfen. Das geht relativ gut.
Um sich für oder gegen einen medizinischen Eingriff wie die Eizellentnahme zu entscheiden, ist natürlich eine gute Informationsgrundlage wichtig. Wie schätzen Sie das ein? Findet da eine angemessene Risikoaufklärung statt? Gerade wenn Leute extra dafür nach Wien angereist sind und das Gespräch unter Umständen dann erst stattfindet, nachdem sie bereits eine lange Reise auf sich genommen haben?
Nun ja, das ist natürlich auch die sprachliche Barriere, wie vorhin erwähnt. Also man ist angewiesen auch auf Übersetzungen. Es wird natürlich darauf hingewiesen, ja, Ob allerdings die Tragweite so genau erkannt wird von den jungen Damen, zum Glück passiert relativ selten etwas, wenn dann eher noch vielleicht ein Überstimulationssyndrom, weil das junge Frauen sind, die eine große Eizellreserve haben, dadurch sehr gut reagieren und viele Eizellen bilden mit einer Stimulation. Man hat dann vielleicht eben die Dame, die Mitarbeiterin, die aus dem jeweiligen Land kommt, als Übersetzerin dabei. Aber wie gut das dann rüberkommt, wie genau das kommuniziert wird, ist natürlich immer so eine Frage. Sie müssen auch den Vertrag unterschreiben, die Damen. Da steht natürlich auch alles nochmals erwähnt. Den gibt es dann allerdings höchstens auf Englisch vielleicht. Also es ist immer die Frage, wie sich hier Kliniken versichern, dass die Spenderin auch Bescheid weiß. Also ich arbeite eben nicht mit solchen Spenderinnen. Also ich mache das hier in meinem Zentrum nicht, habe dadurch auch eigentlich keine Eizellspende, außer es kommt eine Dame, die sagt, ich habe eine Freundin oder eine jüngere Schwester, die würde sich bereit erklären, dann machen wir das, aber dann sind das Österreicherinnen. Ja.
In der deutschen Debatte wird gerade von BefürworterInnen der Legalisierung immer wieder vorgebracht, dass Leute dann nicht mehr ins Ausland reisen müssten, um solche Reproduktionstechnologien in Anspruch zu nehmen. Das heißt, dass geglaubt wird, dass man das in Deutschland zu besseren Bedingungen anbieten könnte und dass dann das reproduktive Reisen aufhören würde. Ist das eine realistische Einschätzung Ihrer Erfahrung nach?
Nein, nein, das ist ein Trugschluss. Also ich bekomme das ja immer wieder mit. Die Frauen reisen weiterhin, wie es auch schon vor Legalisierung in Österreich war, sehr viel nach Tschechien, weil es deutlich billiger ist. Und ich nehme an, Deutschland würde hier mit den Preisen auch nicht viel unter dem österreichischen Preis einer Eizellspende, also die liegt bei 8.000 bis 10.000 Euro. Ich denke, Deutschland wäre hier nicht viel drunter, aber in Tschechien ist es doch günstiger. In Tschechien ist es bis 48 Jahre erlaubt, also bis die Empfängerin 48 ist. Also das sind alles Punkte, weshalb hier aus den Bundesländern, wo es möglich ist, in Österreich irgendwie ins Ausland zu gehen, ins Ausland weiterhin gegangen wird. Und ich nehme an, das wird in Deutschland genauso auch sein.
Glauben Sie, dass neben finanziellen Erwägungen, wie das woanders, die Maßnahme einfach billiger durchzuführen ist, noch andere Gründe dazu führen, dass Paare weiterhin ins Ausland reisen? In Österreich zum Beispiel ist ja auch keine anonyme Spende möglich, ähnlich wie das auch in Deutschland mit der Samenspende gehandhabt wird. Hier gibt es ein zentrales Spenderregister. Es gibt ein Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Das heißt, das ist hier nicht möglich, das ist auch in Österreich nicht möglich. Ist das so, dass Anonymität ein Wunsch ist, den Leute haben und der auch weiterhin Leute bewegt, ins Ausland zu gehen, auch wenn der Eizelltransfer in Österreich legal ist?
Ja, genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, ja, den habe ich vorhin vergessen beim Gesetz zu erwähnen. Also in Österreich genau ist es eben nur nicht anonym. Das heißt, es besteht gesetzlich festgelegt das Recht des Kindes, dass es mit 14 dann erfahren kann, wer die Spenderin ist und auch Kontakt aufnehmen darf, weil wir ja aus verschiedenen psychologischen Studien wissen, dass es wichtig ist für die Kinder, vielleicht auch nur einmal auf einen Kaffee zu gehen und zu wissen, wer ist meine biologische Mutter. Und das ist in vielen Ländern eben anders. Wenn ich jetzt ein Paar habe, die eine Eizellspende benötigen und mir erzählen, dass sie eben nach Tschechien gehen wollen, dann mache ich ihnen schon klar, wie wichtig es ist, eine nicht anonyme Spenderin zu haben und was das für das Kind bedeutet, vielleicht in Zukunft. Ich versuche das mitzugeben, damit sich die Paare darüber Gedanken machen. Leider ist natürlich in den Köpfen der Paare sehr oft damit eine Scham verbunden. Sie wollen das einfach unter den Teppich kehren und wollen das alles ganz anonym halten und auch haben nicht vor, das dem Kind einmal zu sagen später. Das ist sehr schade. Ja, das müsste man wirklich mehr in die Öffentlichkeit bringen, wie wichtig das für die Kinder eigentlich werden kann einmal, wie das zum Thema werden kann, gerade dann eben, wenn sie in die Pubertät kommen und wenn sie sich selbst irgendwie ein bisschen hinterfragen oder sich selbst erst finden müssen, dann ist das ganz wichtig auch zu wissen, woher sie kommen. Und wenn man, glaube ich, sehr offen und transparent mit den Kindern damit umgeht, dann ist das ein wichtiger Punkt für später und für die Bindung zu den Eltern, die das Kind erziehen, wird das eigentlich nur noch fester eine Bindung herstellen, wenn man hier offen ist von Anfang an. Und das ist leider ein Trugschluss vieler Paare, dass sie glauben, sie wollen das alles ganz anonym haben. Da haben sie vollkommen recht. Das ist sicher auch ein Punkt, weshalb viele ins Ausland gehen wollen, wo es eben anonyme Spenden gibt. Aber ja, da muss man wirklich ganz offen vielleicht an die Öffentlichkeit auch gehen und darüber reden, wie wichtig das ist. Also meinen Paaren, die mir erzählen, sie gehen jetzt dann nach Tschechien, weil das nicht funktioniert, denen erkläre ich, dass das nicht so gut ist, wenn alles anonym bleibt und das Kind niemals die Chance haben wird, herauszufinden, wer denn das ist, die biologische Mutter.
Jetzt gibt es in Österreich eine Altersgrenze für EmpfängerInnen, die liegt bei 45 Jahren. Das ist ja allerdings für eine Schwangerschaft gar nicht mehr so jung. Da kommen dann auch nochmal Schwangerschaftsrisiken hinzu wahrscheinlich, die bei jüngeren Personen nicht so häufig sind. Wird darüber genug gesprochen? Sind Leute da genug aufgeklärt? Wird da öffentlich drüber geredet?
Ja, also ich finde die Grenze in Österreich sehr gut. Ich finde 45 schon hoch. Aber leider sind wir da weit und breit alleine. Meistens ist 48, manche sogar 50. Es ist natürlich jede Schwangerschaft bei einer über 40-Jährigen eine Risikoschwangerschaft. Es ist eben so, dass die Biologie nicht stillsteht, sondern sich die Gefäße verändern. Wir wissen das. Es kommen gewisse Alterserscheinungen einfach. Das ist einfach die Biologie. Und wenn eine Frau über 40 ist und schwanger wird, ist das immer eine Belastung für ihren Körper. Und wenn es dann noch dazu eine Eizellspende ist, dann ist das eine doppelte Belastung, weil ja das Immunsystem jeder Frau immer, wenn sie schwanger wird, runterfahren muss. Der Samen ist ja immer fremd, also das heißt, das Kind ist immer zur Hälfte fremd, es ist immer irgendwie wie ein Fremdkörper. Wenn die Eizelle nun auch noch von einer anderen Person stammt, dann ist das doppelt fremd für den Körper jener Frau, die austrägt. Und das kann natürlich zu vermehrten Abwehrreaktionen führen. Das heißt, es kann der ganze Organismus reagieren, erhöhter Blutdruck, diese Präeklampsie, das Risiko ist einfach erhöht. Und das sehen wir natürlich schon auch in der Geburtshilfe in Österreich vermehrt, seitdem die Legalisierung in Österreich hier ist. Also ich weiß, dass die Geburtshelfer das nicht sehr schätzen, wenn sie natürlich jetzt eine 48-jährige Erstgebärende haben. Ja, das ist für die Frauen selbst auch ein hohes Risiko. Körperlich, aber auch psychisch haben wir festgestellt, ist das eine Herausforderung in der Schwangerschaft. Es gab auch bereits einige Frauen, die in der Schwangerschaft festgestellt haben, sie wollen mit diesem fremden Kind nicht leben, sie können das nicht, hat teilweise selbst schon in Abtreibungen geendet. Ja, das heißt, diese Frauen gehören wirklich gut vorbereitet. Das ist nicht einfach, ja, was man so nebenbei macht und man lässt sich hier einen Embryo, einen Fremden einpflanzen. Das gehört viel Vorbereitung dazu, psychologischer Vorbereitung, weil, wie gesagt, es endet sogar manchmal in Abtreibungen. Also dann sind sie endlich schwanger und stellen fest, sie wollen dieses fremde Kind gar nicht. Sie empfinden nichts dafür. Dann kommen auch die ersten Beschwerden, körperliche Beschwerden dazu und dann endet das Ganze in eine Panik. Und das ist schade.
Es geht ja öffentlich viel darum, Wünsche zu erfüllen, Lebenskonzepte möglich zu machen. Wird da zu wenig über Belastungen gesprochen? Gibt es da noch Tabus? Und worüber müsste Ihrer Meinung nach mehr gesprochen werden?
Ja, also das kritisiere ich eigentlich schon längstens, also dass diese Dinge natürlich im Verborgenen bleiben. Ja, es gibt natürlich viele auch Psychologinnen, die hier dazu Artikel schreiben. Es gibt eigene Psychologinnen bereits für so Eizellspende-Empfängerinnen, die sie in der Schwangerschaft begleiten, eigene Bilderbücher dann für, wenn das Kind auf der Welt ist. Aber ich finde, dieses Thema wird hier anfangs immer ausgeblendet. Oder auch müssten hier Kliniken, die das betreiben, mehr forcieren, dass hier Aufklärung betrieben wird, weil es ein wirklich ein psychisch und körperlich herausforderndes Thema ist. Also das gehört besprochen, gehört thematisiert. Und ich sehe es schon so, dass das ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Das ist alles immer so rosarot dargestellt. Ja, okay, Eizellspende, die Eizellen von einer jungen Frau. Man hat sehr gute Schwangerschaftsraten damit, nahezu 50%. Das ist doch wunderbar. Aber die Schattenseiten werden nicht so gut beleuchtet. Ja.
2015 ist jetzt schon fast 10 Jahre her. Es gibt ein paar Praxisherausforderungen und Probleme, auch ein paar Hintertürchen, durch die bestimmte Regelungen vielleicht auch ein Stück weit umgangen werden. Hat es seit der Gesetzesänderung 2015 Nachbesserungen gegeben im Fortpflanzungsmedizingesetz?
Also es ist prinzipiell alles geblieben. Es hat sich einfach etabliert in Österreich und hätte hier nicht bemerkt. Es ist natürlich, man muss es ganz ehrlich sagen, es ist ein Geschäftszweig, ja, der Reproduktionsmedizin. Ja. Es ist viel Aufwand natürlich für die Kliniken, die Spenderinnen zu bekommen, sie durchzuscreenen. Spenderinnen sind oft nicht so gewillt, wirklich pünktlich zu ihren Terminen zu erscheinen, weil sie das ja eigentlich für jemand anderen machen, nicht für sich selbst. Also das, man muss darauf achten, dass sie auch wirklich ihre Spritzen zur bestimmten Zeit spritzen und da muss man dahinter sein. Das heißt, es ist viel Aufwand für die Kliniken, die das betreiben, aber auch natürlich ein gutes Einkommen. Wie gesagt, so eine Eizellspende, ein Durchgang kostet für ein Paar dann so 8.000 bis 10.000 Euro. Ja. Und dadurch hat sich das relativ gut hier etabliert. Es wird wenig über die Nachteile und Probleme gesprochen. Die Frauen, die damit ein Kind bekommen, sind glücklich. Ja.
Frau Petrowitz, Sie haben das Gesetz nicht geschrieben, aber es ist der Rahmen, in dem Sie arbeiten müssen. Jetzt mit ein paar Jahren Rückblick auf die Praxis. Was würden Sie ändern, wenn Sie könnten? Würden Sie Dinge nachbessern? Würden Sie manche Dinge strenger handhaben, anders verankern? Ist irgendwas nicht beachtet worden? Wo würden Sie sozusagen Änderungen vornehmen?
Naja, also ich finde die Grenze, die wir haben mit 45, finde ich recht gut. Das Problem, das wir haben, ist, wie vorhin erwähnt, die Nachbarländer. Also was wünschenswert wäre, glaube ich, für ganz Europa, einheitliche Regeln. Weil es sonst immer wieder diesen Tourismus geben wird und es etwas frustrierend ist, wenn man in einem Land nachbessert oder verbessert. Was ich vielleicht machen würde, ist eine verpflichtende Aufklärung für die Empfängerinnen und auch Spenderinnen an einer anonymen, also nicht an der Klinik, sondern an einer Stelle, die abseits ist, die vielleicht vom Staat eingerichtet wird. Und wo wirklich eine Aufklärung in alle Richtungen stattfindet und das nur dann gespendet bzw. empfangen werden darf. Also das wäre vielleicht so ein Punkt, wo dann vielleicht so mancher sich das dann doch überlegen würde. Solange wir das Ganze bei den Kliniken, die damit verdienen, belassen, ist natürlich ein Interesse dahinter, ganz klar. Also hier könnte man vielleicht von staatlicher Seite etwas einrichten, eine Beratungsstelle, die quasi den Segen dazu geben muss und die Freigabe dafür geben muss und die komplett unabhängig ist von den Kliniken. So etwas könnte ich mir gut vorstellen, würde ich mir wünschen. Ja, sonst an und für sich hat Österreich ja prinzipiell versucht, das relativ streng zu halten. Aber wie gesagt, wenn wir alleine sind und umgeben sind von Ländern, die hier freiere Bedingungen haben, dann ist das schwierig. Also europaweit wäre wünschenswert.
Frau Petrowitz, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch. Der Blick ins Nachbarland ist auf jeden Fall gerade in dieser Situation sehr, sehr interessant für uns. Ja, und es bleibt spannend, was in Deutschland passiert. Wir bleiben am Ball.
Ja, sehr gerne. Ich bin auch sehr gespannt, wie es in Deutschland ausgehen wird. Ich werde es weiterhin verfolgen. Dankeschön.
Das war das Gespräch mit Nicole Petrowitz zur sogenannten Eizellspende in Österreich mit Jonte Lindemann vom Genethischen Netzwerk. Mehr zum Thema findet ihr in unseren Shownotes und auf unserer Webseite www.gen-ethisches-netzwerk.de. Wenn ihr Feedback für uns habt oder Fragen, schreibt uns gern an podcast@gen-ethisches-netzwerk.de. Das Genethische Netzwerk ist ein gemeinnütziger Verein. Wir sind für die unabhängige kritische Arbeit, zu der auch dieser Podcast gehört, auf Spenden von Einzelpersonen angewiesen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch als Dankeschön eine kleine Spende da. Das geht ganz einfach online unter www.gen-ethisches-netzwerk.de/spenden. Danke und bis zum nächsten Mal.